Elfenleben. Aufstieg der Bruderschaft. Es war dunkel, als der Schöpfer mich schuf. Es roch nach Schwefel, als der Schöpfer mich schuf. Und das Leben war hart und die Nahrung bitter. Die kalten Winde wehten und ich fürchtete um mein Leben. Ich will frei sein und ich will leben, flehte ich den Schöpfer an. Mit allem Willen erklomm ein kleines Licht und erleuchtete die Dunkelheit. Doch der Schöpfer war weise. Er legte seine Hand um mich, Schutz vor den bitterkalten Winden und gab mir Nahrung. Leise flüsterte er: Brenne! Die kleine Flamme loderte an der Zündschnur und folgte ihrem Weg. Und die kleine Flamme brannte. Sanfter Wind strich durch die Blätter der Bäume des nahen Parks. Der See schimmerte silbrig im Glanz des vollen Mondes. Es wäre ein friedliches Bild gewesen, wäre er nicht durch die helle Stichflamme am Rande der Stadt je unterbrochen worden. Der Pulverturm, dachte François bei sich, während er nervös mit seinen Fingern auf dem Balkongeländer trommelte. »Verdammte Mantriden«, murmelte er, während ein Lächeln seine Lippen umspielte. Es hatte also begonnen. So lange war die Kirchenliturgie verfallen. So lange hatte man die Aufständischen und Aufrührer in den eigenen Reihen geduldet. Einige von ihnen behaupteten gar, die Alpenkinder wären nichts als Ammenmärchen, erzählt, um kleine Kinder zu ängstigen. Fast unerträglich war aber die Situation innerhalb der Kirche. Während manche Kirchenoberste ganze Dynastien gegründet hatten und primär nur ihre eigenen Interessen verfolgten, war auch der übrige Klerus korrupt und gespalten. Sein Mund formte bei diesen Gedanken eine Linie und seine Augen wurden kalt. So teuflisch die Alpenkinder auch waren, die Einheit der Kirche durch einen gemeinsamen Feind war nach dem glorreichen Sieg über sie zerfallen. Einzelne Machtspielchen hat es wohl immer gegeben, wenn man an die Konkurrenten des Aschebaumes oder die Zersplitterung der kirchlichen Orden und Bruderschaften dachte. Aber die Uneinigkeit über die Grenzen der Länder hinweg war einfach unerträglich. Es gab sogar noch Länder, die schwere Panzerreiter unterhielten, während die Technologie diese Ungetüme bereits abgelöst hatte. Manch einer musste die Erfolge der vergangenen 150 Jahre und die Entdeckung der neuen Welt durch die Fjordländerin Malik Angrimson zu schätzen. Doch einzig die Profite aus den neuen Kolonien ließen die Herzen der alten Heptarchen höher schlagen. Es wurde Zeit, die Kirche unter einer starken Hand wieder zu vereinen. Was die Alpenbrut einst tat, würden sie mit Stahl und Pulver erreichen. Eine Hand berührte sanft seine Schulter und eine verschlafene, aber angenehme Stimme riss ihn aus seinen Gedanken. »Komm wieder ins Bett, mein Liebster. Ich...« Sie stockte. Als François sich zu Ragnar umwandte, bemerkte er ihre angstweiten Augen. Selbst in diesem Augenblick war sie schön. Ihr rotes Haar, das in Strähnen ihren nackten Körper bedeckte und ihr mandelförmiges Gesicht umrahmte, glänzte im Mondenschein und ließ sie wie eine Gestalt aussehen, wie man sie nur in den Geschichten alter Haudegen kannte. Vielleicht war sie ja eine elfische Spionin. Die grünen Augen gaben ihr zumindest etwas Katzenhaftes. Er schmunzelte. Sie war Fjordländerin. Jenes Volk, das bis zuletzt ihren alten Göttern treu geblieben war und sogar im Kampf mit den Alpenkindern Seite an Seite gestritten hatte. Doch 200 Jahre hatten die Vorurteile gegenüber den Fjordländern ausgeräumt. Ihre Kenntnisse als Seefahrer und Schiffsbauer waren der Tjuret-Kirche zu großen Vorteil gereicht und hatten Wohlstand gebracht. Doch munkelte man, dass es immer noch einen geheimen Kult gab, der gar Verbindungen in die neue Welt unterhielt. Den Mantriden. Manche behaupteten gar, dass der Kult von dort stamme, was natürlich aberwitzig war. In Wirklichkeit ging der Name auf eine alte, fjordländische Heldensage zurück. Er küsste ihre Schulter. »Komm ins Bett«, sagte er nun seinerseits und ging langsam an ihr vorbei.